Unser Thema heute: unbesetzte Arbeitsstellen und unerfüllte Hoffnungen. Das Doppeldilemma für Unternehmen und Geflüchtete. Wie werden Ausbildung und Arbeit zum Schlüssel für gelungene Integration? Das besprechen wir heute mit Ali Alwambi. Vor 6 Jahren ist er aus Syrien geflohen. Heute ist er geschätzter Mitarbeiter auf einem Gutshof in Niederbayern.
Ich sage, als ich gekommen bin auf Deutschland, habe ich gleich gesagt, ich möchte dies und dies und dies machen. Ich möchte gleich Ausbildung anfangen, ich möchte diese Ausbildung schaffen, ich möchte den Führerschein machen. Jetzt habe ich alles, was ich brauche, und habe ich alles geschafft auf 6 Jahre.
Mit Bertram Brossard, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft.
So schnell wie möglich in Arbeit. Aber der Staat muss schon auch ein bisschen dafür sorgen, dass es möglichst schnell eine Aussage geben kann, wenn jemand eine Arbeit kriegt, dass er dann auch bleiben kann.
Mit Angela Inselkammer, Unternehmerin, Präsidentin der GEHOGA Bayern und Vizepräsidentin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes.
Ich glaube, dass die Integration durch Arbeit die einzige echte, wahre Integration ist. Die lernen von ihren Kollegen sämtliche Gebräuche, sämtliche Traditionen. Die haben Freude daran, Teil unserer Gesellschaft zu sein. Und das lernen sie halt durch die Arbeit.
Mit Michael Heinritzi, Entrepreneur, Systemgastronom und größter McDonald's-Franchise-Nehmer in Europa.
Wenn ich gute Mitarbeiter, die Funkeln in den Augen haben, im Service habe und die bleiben mir auch, dann rentiert sich das. Weil jeder Mitarbeiter, der kommt, braucht wochenlang, bis er eingearbeitet ist. Jeder Mitarbeiter, der geht, kostet mehrere tausend Euro, bis wieder neuer eingearbeitet ist. Also Kontinuität und eine geringe Fluktuation ist the name of the game.
Und mit dem bayerischen Innen- und Integrationsminister, mit Joachim Herrmann.
Ich erinnere mich auch an eine Syrerin, die ist 2015 mit ihren Eltern in unser Land gekommen, ist dann, nachdem sie Deutsch ordentlich gelernt hat, ins Gymnasium gekommen und hat dann vor 3 Jahren, glaube ich, mit 1,2 bayerisches Abitur gemacht und hat jetzt einen Studienplatz für Zahnmedizin. Und ich muss immer wieder darauf hinweisen, all diese Chancen bieten wir Leuten, die in unser Land kommen. Diejenigen, die sich wirklich anstrengen, die sich bemühen, die unsere Sprache lernen, die haben alle Chancen.
Herr Minister, ungebremste Zuwanderung durch Fluchtbewegungen, trotzdem aber finden Unternehmen kaum Fachkräfte. Machen wir da was falsch und wenn ja, was? Ja,
zunächst mal muss man für den Regelfall unterscheiden zwischen der Frage, ob jemand verfolgt ist und deshalb Anspruch auf Asyl hat, und der Frage, dass wir in der Tat Arbeitskräfte brauchen in unserem Land aufgrund einfach der Altersentwicklung unserer Gesellschaft. Es geht nämlich aktuell schon und erst recht in den nächsten Jahren deutlich mehr Menschen bei uns in Rente, in Pension, als umgekehrt an junger Generation jetzt aus den Schulen herauskommt. Und deshalb brauchen wir qualifizierten Nachwuchs. Wenn das eine mit dem anderen zur Deckung zu bringen ist, nämlich dass jemand, der als Flüchtling in unser Land kommt, gleichzeitig auch eine gute Ausbildung macht oder schon eine gute Ausbildung mitbringt und hervorragend bei uns in den Arbeitsmarkt integriert werden kann, ist das natürlich das Optimum. Leider gelingt das aber nicht in allen Fällen.
Herr Brossard, das ist natürlich auch für Ihre Mitgliedsunternehmen wichtig, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter gewinnen. Jetzt haben wir seit der ersten starken Fluchtbewegung 2015 viele Menschen, die hier sind und arbeiten könnten. Was läuft aus Ihrer Sicht gut, was läuft schlecht und woran liegt's?
Es läuft schlecht, weil man bei der Bundesagentur für Arbeit, weil mein Bundesarbeitsministerium den Vermittlungsvorrang aufgegeben hat. Das macht ein bisschen Hängematte. Wird vollkommen Fehlanreize herbringen. Das zweite Element, um auch da klar und deutlich zu sein, also diese Fehlanreize, dass man Kohle einfach in die Hand kriegt. Jetzt soll ja die Bezahlkarte gemacht werden, die Ausweitung der Möglichkeiten für gemeinnützige Tätigkeit. Also wirklich an diesem Punkt klar und deutliche Zeichen setzen, dass man in den Arbeitsmarkt hinein muss. Das ist ein Schlüsselelement, wie man weiterkommen kann. Und dann geht das Zweite, ist, das darf man auch nicht anders sagen, es geht halt manches auch zu langsam, zu kompliziert oder unzureichend. Das betrifft das ganze Anerkennungsverfahren, das ist einfach zu kompliziert. Und was sich tatsächlich bewährt hat, wir stecken da eben 8 Millionen als Organisation rein, was sich echt bewährt hat, wenn man einem Asylbewerber oder einem Flüchtling, wie ich es auch bezeichnen will, jemand an die Hand gibt, der einem erklärt, das kannst du machen und so kommst du durch die Verfahren durch, dann ist da deutlich höhere und schnellere Integration da, wie wenn man es insgesamt.
Heißt aber auch, dass es kleinere Unternehmen, kleinere Einheiten vielleicht ein bisschen einfacher haben.
Nö, das ist vollkommen unabhängig. Entschuldigung, unsere großen Unternehmer haben wahnsinnige Angebote gemacht, als die Ukrainer gekommen sind, und waren dann wahnsinnig enttäuscht, dass am Anfang gar nicht der Wille vorhanden war. Und dann sie zweitens bemerkt, merken musste, dass die Festlegungen auf Bundesebene dazu führen, dass die Unternehmen mehr bezahlen sollten dafür, wie sie etwa einen Praktikant aus der Universität oder so bezahlen haben, dann war die Bereitschaft zuerst einmal, was ich sehr gut verstehen konnte, deutlich geringer.
Also gesetzliche Regelungen hauen da rein und machen es schwer, Frau Inselkammer. Im Hotel- und Gaststättenbereich, da gibt es ja viele Jobs, wo es jetzt vielleicht nicht auf super Deutschkenntnisse sofort ankommt, weil der Herr Brosser gerade die Ukrainer angesprochen hat, die ja sofort arbeiten dürfen. Hat sich Ihre Lage dadurch verbessert? Sie müssten sich ja dann eigentlich vor Bewerber und Bewerberinnen gar nicht mehr retten können.
Wenn das generell so wäre, dann wäre das wunderbar, ist es aber natürlich nicht. Wir haben aber in unseren Betrieben sehr viele verschiedene Nationen beschäftigt. Die Gastronomie und Hotellerie bietet sich ja geradezu an, weil wir ja auch internationale Gäste haben. Ich glaube, es gibt keinen Betrieb, der nicht mit Geflüchteten oder mit Arbeitskräften, die zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind, zurechtkäme. Das ist ganz klar. Was uns echt zusetzt, also wenn wir jetzt mal zu den Ukrainern kommen, wir haben bei uns allein im Dorf Aing sind 50 Ukrainer untergekommen, gleich mit der ersten Welle, privat. Da vier davon denen haben sich bei uns gemeldet, sie wollten gerne arbeiten, sprechen alle kein Deutsch und in der Regel auch kein Englisch. Also das war schon mal die erste Schwelle, die wir überwinden mussten. Aber die sind dann alle pflichtmäßig zu ihrer Unterweisung gegangen in die Arbeitsagentur. Und dort wurde ihnen erklärt, dass sie Anrecht auf das haben und was alles wegfällt, wenn sie arbeiten. Nachdem wir denen aber halt nicht ein Spitzengehalt zahlen konnten, sondern erst mal eins zum Anlernen, haben die alle gesagt, also es tut mir leid, von denen, die sich beworben haben, ist noch einer da. Der ist gut, super, passt auch alles. Aber die anderen sind alle nicht mehr in Arbeit gegangen, weil sie gesagt haben, ja, in Deutschland ist es so. Sie haben das nicht gewusst, dass das da so ist. Und das ist halt der totale Fehlanreiz gewesen, zu sagen, ihr kriegt Geld, aber wenn ihr arbeitet, dann kriegt ihr das Geld nicht. Ihr kriegt dann auch keinen Deutschkurs bezahlt, das muss dann der Arbeitgeber zahlen und so weiter und so fort. Das war echt schwierig.
Ali Alwambi, der in Niederbayern auf dem Falterhof arbeitet, sieht das genauso wie Sie, Frau Inselkammer.
Jeder, was von seinem Land ausgegangen ist, der hat auch gearbeitet. Und wenn er nicht gearbeitet hat, hätte er kein Geld auch nicht gekriegt. Ich bin erst 6 Jahre erst in Deutschland. Ein halbes Jahr war ich beim Jobcenter und habe Geld gekriegt, ein halbes Jahr lang und dann habe ich aufgehört. Da war ich nicht mehr 18 und war ich schon draus. Habe ich kein Geld nicht mehr gekriegt.
Also den Erfahrungen entnehmen wir ganz klar, wenn der Staat zu lange Geld bezahlt, dann ist es kontraproduktiv. Sehen Sie noch weitere Probleme, Frau Inselkammer?
Die zweite Schwierigkeit ist, weil Sie gerade gesagt haben, dann tun sich doch kleine Betriebe leichter. Wir haben in unserem Betrieb, wir haben jetzt über 100 Mitarbeiter, ich habe extra eine Person angestellt, die sich nur um solche Menschen kümmert, die ganzen Behördengänge, die das alles abwickelt, weil das schaffen die alleine alle gar nicht. Und da herrscht richtig Furcht unter den braven Leuten, sag ich mal, die da arbeiten, weil die sagen, da habe ich schon wieder was vom Landratsamt bekommen und dann lassen die das irgendwo verschwinden, ja, und weil sie Angst davor haben, sich dem zu stellen, anstatt es gleich uns zu geben. Und dann passieren echt blöde Situationen, wo die dann eben viermal angeschrieben werden und dann droht die Abschiebung, mehr oder weniger schuldlos. Gut, sie hätten natürlich diesen Wisch da lesen müssen, aber irgendwie ist die Gemengelage schwierig, weil wir halt nicht wirklich unterscheiden zwischen denen, die zum Arbeiten kommen, auch wenn sie geflüchtet sind und anerkannt sind und hier arbeiten wollen, dann müsste es man denen leichter machen, dass sie hier bleiben können. Im Gegensatz zu denen, die kein Recht haben, hier zu bleiben, die gar nicht hierher sollten, da müsste man vielleicht etwas konsequenter sein.
Herr Heinritzi, Sie haben Unternehmen in zwei Ländern, also in Österreich und in Deutschland, McDonald's. Können Sie das bestätigen, was Frau Inselkammer gesagt
hat? Also grundsätzlich hat die Frau Inselkammer natürlich recht, aber wir müssen die Positionen ja besetzen. Wir haben 365 Tage im Jahr auf und das meistens 18 Stunden oder länger. Und es gibt schon gesetzliche Möglichkeiten in Deutschland, auch Menschen aus Nicht-EU-Staaten hierher zu bringen. Kontingentierte Arbeitsplätze, eine sehr gute Entscheidung von der Politik, also ich finde, man muss auch die Vorteile auch mal rausarbeiten. Wir haben sehr, sehr viele Lehrlinge, die auch aus Nicht-EU-Staaten kommen, die hervorragend hier auch ausgebildet werden in der Berufsschule. Wir haben sogar eine eigene Klasse, also in München eine Klasse, die nur von Schülern und Azubis belegt ist, die aus meiner Firma kommen. Und das sind auch die Menschen, die dann nach 3 Jahren Fachkräfte sind, ein Bleiberecht bekommen, unser Management von morgen sind und wenn sie vielleicht zurückgehen, dann auf jeden Fall viel mitbringen, was sie hier gelernt haben. Ich rede jetzt nicht so sehr von Flüchtlingen, das haben wir ja schon erläutert. Die Grundvoraussetzung für solche Menschen ist allerdings, dass man Wohnungsraum schafft, und zwar bezahlbaren Wohnungsraum schafft. Und das tun wir. Wir haben mehrere hundert Leute in Wohnungen untergebracht. Wir haben Azubi-Beauftragte, wir haben eine Mitarbeiterin, die sich nur um die Wohnungen kümmert, auch diese ganzen Gänge zu Behörden. Wenn so ein junger Mensch hier ankommt, der hätte ja gar keine Chance, ein Bankkonto zu bekommen. Also man muss sie begleiten, man muss einen Tutor für sie zur Verfügung stellen, und dann geht es schon. Natürlich gibt es viele Optimierungsmöglichkeiten, aber da sind wir ja, glaube ich, in Bayern jetzt ganz gut aufgehoben. Aber wir müssen einen Job machen, und deshalb müssen wir schauen, dass wir unsere Betriebe ausstatten mit guten Mitarbeitern, dass wir sie ausbilden. Und ich glaube, dass es gelingen kann, wenn man sich richtig reinhängt.
Sehen Sie Unterschiede zwischen Bayern und Österreich?
Ja, ich lebe zwar in Österreich, aber ich muss sagen, ich bin gebürtiger Münchner. Ich muss sagen, dass wir hier besser aufgehoben sind mit den Möglichkeiten, die uns die Politik hier bietet. In Österreich ist es restriktiver, traditionell auch restriktiver. FPÖ ist ja dort sehr stark, und die sind nicht so flexibel mit nicht-europäischen Ausländern wie hier, und da sind wir hier sehr, sehr gut aufgehoben.
Sie beschreiben ja die geregelte Zuwanderung, wo wir ja selbst dafür werben können. Das klappt gut.
Ja, aber diese Menschen müssen ja auch integriert werden, und wenn man sich da bemüht, dann kann man schon was schaffen.
Dort, wo wir gezielt werben und uns gezielt Leute holen, dann haben wir ein bisschen Stress mit der Botschaften, weil das zu lang dauert oder so, aber das ist eigentlich ganz gut.
Da haben Sie leider recht, also die Botschaften dauern manchmal wirklich 6 Monate und länger, das ist sehr schade, aber ansonsten, also von der deutschen Seite her, klappt das sehr gut. Und diese kontingentierten Arbeitskräfte, die kommen innerhalb von wenigen Wochen, also das ist zumindest für mich eine neue Sache, wir machen das noch nicht so lange und das funktioniert hervorragend.
Aber kriegen Sie da wirklich Arbeitskräfte
ja,
rein?
Ja, absolut. Und die dürfen 8 Monate bleiben, also jetzt kommt zum Beispiel einer im März, der bleibt dann 8 Monate hier und geht dann wieder nach Hause, und 3 Monate später, also im Januar oder Februar, kann er dann wieder kommen. Und wir haben auch sehr gute Erfahrungen gemacht, auch früher mit Ukrainern vor dem Krieg, dass eben Studenten in der Saison rüberkommen. Wir sind ja sehr saisonlastig. Ich bin in Oberbayern und Niederbayern hauptsächlich, und die Menschen kommen, sind dann 3-4 Monate da und kommen das Jahr drauf wieder, sind dann schon eingearbeitet. Also wenn es mit dem Wohnraum klappt und wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Mitarbeitern aufbaut, dann kann man das schon hinkriegen.
Also Planungssicherheit ist ganz wichtig für beide Seiten, in diesem Fall bei gezielter Zuwanderung, aber auch für geflohene Menschen, die arbeiten möchten. Ali Al-Wambi ist als Jugendlicher nach Bayern geflohen, arbeitet in Niederbayern auf einem Gutshof und hat es nicht hier zu dieser Runde live geschafft. Deswegen haben wir uns vorher unterhalten, und dabei hat mir der Ali Folgendes erzählt.
Ich komme eigentlich aus Syrien, bin ich seit 6 Jahren erst in Deutschland und im Bayerischen Wald beim Folterhof, beim Folterbobis, ungefähr bei Hübeln. Ja, war ich erst einmal in Nürnberg gekommen, und dann bin ich runtergekommen zu ihm auf Buschertsried, und seitdem helfen wir uns zusammen.
Halbes Jahr in Nürnberg in der zentralen Aufnahmeeinrichtung.
Genau. Ja, genau.
Wie kamen Sie zum Baptist Falter? Wie kam der Kontakt?
Der Baptist Falter, die hat selber eine Pension, und die Pension sind Ausländer drin, und da bin ich auch noch hingekommen, und nach 3 Monaten, dann habe ich ihn gefragt, ob er mich Haus vermieten könnte. Dann hat er gesagt, ja, kein Problem. Seitdem haben wir uns aber zusammengeholfen und mit Ruß eingespannt und Kuhstege und alles.
Also er ist ein großer Fan von Pferden, und das war schon immer sein Traum, hat er mir erzählt. Aber das bedeutet, dass wer arbeiten will und wer sich selber kümmert, der kann auch.
Jedenfalls gilt nochmal klar nach der Rechtslage, wer anerkannt wird, darf sofort arbeiten. Das muss man zunächst einmal schon sagen, denn wir haben Tausende im Land, die anerkannt sind und auch nach Jahren noch keinen Arbeitsplatz haben. Und da stellt sich schon die Frage, warum. Da mag es manche geben, die wirklich nicht können, aber da sind wir zum Teil sicherlich auch bei dem Problem, das Herr Bossert vorhin schon angesprochen hat, oder Sie auch, Frau Inselkammer, was es da an Sozialleistungen gibt für Menschen, die nichts arbeiten und wo zum Teil einfach der Druck, der Anreiz nicht groß genug ist, dass sich jemand auch von sich aus klar zum Arbeiten entschließt. Das ist der eine Punkt. Wenn einer noch im Verfahren ist, dann gilt grundsätzlich nach Ablauf von 6 Monaten, längstens 12 Monaten, darf so jemand auch arbeiten. Und dann kann er entsprechend, solange er eben die Aufenthaltsmöglichkeit hat, auch entsprechend dem Beruf nachgehen. In der Regel wird dann ja, wenn einer lang genug da ist, gut integriert ist, von seiner eigenen Händearbeit leben kann, dann wird in der Regel ja auch eine Möglichkeit geschaffen. Wichtig ist, dass er sich nicht strafbar macht und zum anderen, dass die Identität geklärt ist. Auch da haben wir wir leider Fälle, wo jemand in der Tat schon eine ganze Weile da ist, auch arbeitet, aber immer noch nicht bereit ist, wirklich seine Identität zweifelsfrei zu klären, einen ordentlichen Pass beizubringen. Und da muss ich klar auch als Innenminister für die Sicherheit verantwortlich sagen, ja, jemand, der sich weigert, wirklich seine Identität klar zu klären zu lassen, den können wir in unserem Land nicht im Daueraufenthalt dulden. Aber das sind jetzt nicht die mehreren, aber es gibt immer wieder solche Einzelschicksale.
Was wir vorher kurz angesprochen haben, sind die Hindernisse, also die Behördenhindernisse. Was wären Ihre Vorschläge, Frau Inselkammer, das für Ihre Branche einfacher zu gestalten?
Also wir müssen immer unterscheiden zwischen den Geflüchteten und denen, die zum Arbeiten hierher kommen. Und die zum Arbeiten hierher kommen, für die würde ich es auf alle Fälle einfacher machen. Ich denke mir, wenn ich heute eine Bewerbung habe von einem Mitarbeiter aus Kosovo und der möchte gerne hier arbeiten und ich sage, ich garantiere ihm einen Arbeitsplatz und eine Unterkunft, das ist eins der wesentlichen Dinge, dann weiß ich nicht, warum der nicht kommen darf. Wenn er keinen Arbeitsplatz mehr hat, muss er wieder nach Hause. Ja? Also einfach könnte man es ja machen, denke ich mir.
Schweizer Modell.
Ja, so würde ich mir das wünschen. Bei den anderen mit den Behördengängen, weil sie darauf zurückkommen, würde ich mir einfach wünschen, dass der Arbeitgeber zumindest in Kopie gesetzt wird. Dass wir uns nicht immer kümmern müssen, wo hat er denn seine Unterlagen? Hat er denn überhaupt schon welche gekriegt oder hat er nicht? Weil meistens kriegen wir das erst mit, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Ja,
ja, aber das ist in der Tat einfach von dem Datenschutz her ein Problem. Sie werden als Arbeitgeber nicht in Kenntnis gesetzt. Das gehört zu unserem Datenschutz. Es gilt für einen Deutschen nicht anders als für einen Ausländer. Trotzdem glaube ich nicht, dass das die Masse der Fälle entsprechend wirklich ausmacht, sondern das Entscheidende ist schon, mancher hat ein bisschen ein Problem mit unserer Bürokratie. Wir haben allein für das Aufenthaltsrecht ja Dutzende von verschiedenen rechtlichen Varianten. Mein Anliegen wäre, das in der Tat alles zu vereinfachen, weil es schon so ist, dass zum Teil sogar unsere eigenen Behörden diese Vielzahl von unterschiedlichen Vorschriften gar nicht mehr völlig überblicken, nach welchem speziellen Unterparagraf da jetzt einer im Moment sein Aufenthaltsrecht hat. Das muss deutlich vereinfacht werden. Wir müssen in der Tat schauen, wer arbeiten will, wer einen Arbeitsplatz hat, wer damit seinen Lebensunterhalt so bestreiten kann, dass er nicht mehr Sozialleistungen in Anspruch nehmen muss. Also aus der Sozialhilfe, jeder darf, wenn er dann ein Kind hat, Kindergeld kriegen und so weiter. Das ist damit nicht gemeint, aber eben nicht mehr Arbeitslosengeld oder dergleichen. Und wer sich eben nicht strafbar macht und seine Identität geklärt hat, der darf in aller Regel auch hier bleiben. Das muss man so klar setzen. Da bin ich auch dafür, dass wir das auch noch klarer auf Bundesebene regeln. Allerdings in der Tat auch nicht wieder mit neuen Rechtsansprüchen, sondern eben auch mit der Möglichkeit, dass umgekehrt in dem Moment, wo einer dann plötzlich nicht mehr arbeiten will oder dergleichen, dass dann auch klar ist, dass er dann das Land auch wieder verlassen muss.
Ja, ich glaube, dieses Thema ist so viel diskutiert worden in der Politik jetzt. Ich denke, wir sind da alle einer Meinung, dass eine Änderung dringend notwendig ist. Und der Herr Minister hat es ja gerade gesagt, dass man daran arbeitet. Und wir hoffen alle, dass sich hier eine Gerechtigkeit finden lässt, die dann für beide Seiten funktionieren. Und da bin ich eigentlich sehr optimistisch. Ich meine, wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Und ich denke, dass man das jetzt schon tun wird.
Nehmen Sie wahr, dass Geflüchtete, die dann Arbeit aufnehmen, das auch als Chance begreifen und plötzlich aufblühen, andere Menschen werden, sich top entfalten?
Extrem. Es gibt ja auch wirklich tolle Beispiele. Sie haben jetzt gerade den Ali genannt. Wir haben alle unsere Alis irgendwo, die wunderbar integriert sind und die hochmotiviert sind und die auch die Chance sehen. Und insofern bin ich guter Hoffnung, dass wir hier Dinge in die Reihe kriegen und mehr Leute integrieren können und mehr Leute in die Arbeit bringen.
Ich wiederhole aber nochmal, Asylbewerber tun wir so lange Sprachkurse draufdrücken, nochmal einen Sprachkurs und nochmal einen Sprachkurs und dann entsteht ja etwas. Das Bürgergeld kriegt er dann doch, dann wird er noch zu Tode qualifiziert. Das ist natürlich etwas, was zu unserem System gar nicht dazu passt. Kann und was berechtigterweise viele halt einfach wütend macht. Wenn der Vermittlungsvorrang wieder da ist und da widersetzen sich ja die verschiedenste politische Gruppe, die wollen genau so ein Wohlfühlumfeld für Asylbewerber bei uns schaffen. Solange das nicht verändert wird, wird man auch die Arbeitsmarktintegration nicht hinbekommen. Wenn jemand arbeitet, lernt er auch die Sprache dabei und arbeitsbegleitend auch noch Sprache beizubringen, das ist eine Frage der Logik, das sollte man tun. Ich will noch ein Sonderproblem ansprechen, das sind die ukrainische Frau. weil die auch Kinder dabei haben und so. Die sollte man dann schon auch ein bisschen unterstützen, indem man die Kinder wo unterbringen kann. Und wenn die länger bleiben wollen, dann müssen die Dinge, die rechtlich auch gehen und die Unternehmen auch immer mehr anbieten, dann muss man eine Teilzeitausbildung machen. Die Frauenthematik bei der Ukrainerinnen halte ich für extrem gravierend.
Aber das ist in der Tat nochmal ein Spezialproblem. Aber der Grundrichtung muss auf jeden Fall klar sein. Und das gilt für Deutsche genauso wie für Ausländer. Wer arbeiten kann, muss ein entsprechendes Arbeitsplatzangebot auch annehmen. Es kann nicht jemand, nur weil er nicht arbeiten mag, auf Dauer von den Sozialleistungen, die die Steuerzahler oder die Beitragszahlerinnen und Zahler leisten, sozusagen hier gerne bei uns leben. Es kann nicht funktionieren. Wohlgemerkt, es gilt auch selbstverständlich genauso für deutsche Staatsangehörige. Und das sind die Fehlentwicklungen, man muss klar sagen, das ist bei den großen Reformen zu Schröders Zeiten, den sogenannten Hartz-Reformen, ja klar verstärkt worden. Und das hat sich dann positiv ausgewirkt. Und leider war es ein Kernanliegen der SPD in den letzten Jahren, genau diesen Teil der Hartz-Reformen Stück für Stück alle wieder zurückzunehmen. Und entsprechend sind die negativen Auswirkungen zu spüren, weil die Menschen sagen, ja gut, wenn ich so viel Sozialleistungen bekomme, ohne dass ich was arbeite und der ein oder andere mal offen gesagt dann auch noch ein bisschen schwarz arbeitet, dann hat er den Eindruck, dass er sich so deutlich besser stellt. Und das muss korrigiert werden, auch gerade in der jetzigen wirtschaftlich schwierigen Situation, sonst kommen wir nicht auf die Reihe. Es ist ja dann auch nicht einzusehen, warum wir dann noch mehr Menschen aus dem Ausland in unser Land holen sollten, wenn es eigentlich eine ganze Menge gäbe, die arbeiten könnten, arbeiten dürften und es trotzdem nicht tun. Das hält der Staat auf Dauer nicht aus und da ist auch keine Akzeptanz bei der Mehrheit der Bevölkerung, die jeden Tag hart arbeitet, da. Also das gehört zu den Dingen, die jetzt wirklich dringend angepackt werden müssen.
Vor allem, Herr Brossard, was Sie vorher beschrieben haben, die politischen Gruppierungen, die Wohlfühloasen schaffen wollen, ob die das wirklich im Sinne der geflohenen Menschen machen, das ist auch die Frage, denn wenn man Ali zum Beispiel hört, der sein Schicksal selber in die Hand genommen hat, dann hört sich das anders an. Als er nach Deutschland kam, habe ich ihn gefragt, wie sah es denn da mit seinem Vokabular aus? Was hat er denn da gekonnt?
Gar nichts, also null, nicht mehr ein Wort.
Und wie haben Sie das, also ich meine, wenn man Sie jetzt hört, Sie sind ja Niederbayer, wie schnell haben Sie das gelernt?
Ja, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr habe ich schon schmerzen können, aber nicht so gut Bayerisch, aber ganz normal halt, ganz ein wenig Bayerisch und Hochdeutsch. Und nach zwei Jahren, dann habe ich nur Bayerisch geschmerzt. Hochdeutsch, jetzt kann ich fast nicht mehr schmerzen.
Was war die Motivation? Wer hat Ihnen da geholfen? Waren das Integrationsklassen, war das eine Schule oder war das alles Eigeninitiative?
Das war meine Sache erst einmal. Das habe ich gerne mit und ich gesagt, ich möchte das lernen, weil das hat mich gefallen. Immer schon, die Sprache, wie ich gekommen bin schon. Und die, die mir geholfen hat, das sind die Falter Familie. Die haben mir wirklich ganz viel geholfen mit meiner Arbeit, mit meiner Ausbildung, mit alles. Was ich in Deutschland angefangen habe, haben sie mir auch geholfen damit.
Also es ist unglaublich wichtig, dass man sehr schnell Menschen hat, die einen begleiten.
Genau, aber dafür musst du halt Respekt haben zu den Leuten, du musst den Leuten helfen, immer etwas geben, dass die etwas geben, weil umsonst ist nichts auf der Welt.
Frau Hinzelkammer, merken Sie den Respekt auch, den man beidseitig bringen muss, damit was gelingen kann?
Ja, es gibt halt solche Geflüchtete, die sagen, sie wollen das gar nicht, sie wollen nicht vom Staat unterhalten werden. Das sind eigentlich die, die wir uns wünschen, die einen großen Ehrgeiz entwickeln. Wir haben auch einen Syrer, der ist mittlerweile unverzichtbar bei uns im Service, der macht das ganz hervorragend. Und wir haben in der Branche generell viele Mitarbeiter, die als Geflüchtete gekommen sind und die sich hier wirklich was aufgebaut haben. Die werden ja auch respektiert von ihren Kollegen. Die machen mal ein Essen als Personalessen für alle. Ja. Dieses Zusammenspiel, das ist natürlich in unserer Branche ist das einfacher, ja, weil die halt immer in Teams zusammenarbeiten und immer miteinander unterwegs sind. Aber ich glaube, dass die Integration durch Arbeit die einzige echte, wahre Integration ist. Und die lernen von ihren Kollegen sämtliche Gebräuche, sämtliche Traditionen. Die haben Freude daran, Teil unserer Gesellschaft zu sein. Und das lernen sie halt durch die Arbeit und auch die Sprache. Also wenn einer will, der lernt doch wirklich in einem halben Jahr die Sprache. Also zumindest so, dass er sich ausdrücken kann. Das haben wir zigfach erlebt. Also ich glaube, wie der Herr Minister sagt, also wenn einer anerkannt ist und arbeiten darf und es nicht tut, dann muss er das irgendwann auch das Dasein verwirkt haben, ehrlich gesagt.
Und ich denke, wir sollten schon einerseits immer wieder auch die positiven Beispiele herausstellen, wie das bei Ali der Fall ist. Ich erinnere mich auch an eine Syrerin, der ich vor 2 Jahren schon die Einbürgerungsurkunde überreichen konnte. Die ist 2015 mit ihren Eltern in unser Land gekommen, sagt auch, dass sie damals kein Wort Deutsch gesprochen hat. Sie hat es sehr schnell gelernt, hat die Begabungen auch dafür gehabt, ist dann, nachdem sie Deutsch ordentlich gelernt hat, ins Gymnasium gekommen und hat dann in der Tat vor 3 Jahren, glaube ich, mit 1,2 bayerisches Abitur gemacht und hat jetzt einen Studienplatz für Zahnmedizin, eines der schwierigsten Errungenschaften in unserem Bildungssystem. Und ich muss immer wieder darauf hinweisen, all diese Chancen bieten wir Leuten, die in unser Land kommen. Wir führen an vielen Stellen eine Diskussion, als ob das alles nur ganz schrecklich wäre oder dergleichen. Nein, diejenigen, die sich wirklich anstrengen, die sich bemühen, die unsere Sprache lernen, die haben alle Chancen. Und deshalb müssen wir in der Tat darüber sprechen. Manchmal muss man jemand helfen, dass er die Chance auch wahrnimmt. Und wir haben dafür ja extra Jobbegleiter und Ausbildungsakquisiteure in all unseren Städten und Landkreisen, die das entsprechend auch mit begleiten, in enger Zusammenarbeit auch mit den Jobcentern. Aber man muss es natürlich auch selber wollen. Dann hat man die vollen Chancen. Und wir haben viele positive Beispiele, wo jemand die Chancen wahrgenommen hat und jetzt auch eine tolle Entwicklung in unserem Land nimmt und gleichzeitig einen Gewinn für unser Land darstellt. Aber es gibt halt leider, und das muss man schon auch sagen, auch solche, die es nicht wollen. Und das muss man dann auch ehrlich so sagen und auch nicht immer so tun, als ob immer nur der Staat dran schuld wäre. Ja?
Heinrich, Sie diese ganzen staatlichen Mechanismen, nehmen Sie die als hilfreich wahr oder nehmen Sie Behörden und gewisse Leistungen der Bundesagentur für Arbeit eher als hinderlich wahr?
Naja, also ich arbeite mit der Bundesagentur für Arbeit und früher auch mit der CEHOGA sehr eng zusammen. Wir haben also schon vor dem EU-Beitritt von Rumänien und Bulgarien zum Beispiel Leute akquiriert, die für 18 Monate zu uns kommen konnten für Fort- und Weiterbildung. Und das sind Leute, die heute bei uns im Management sind. Es gibt sogar Lizenznehmer von McDonald's, die damals gekommen sind. Und ich denke, grundsätzlich funktioniert das System, aber wir haben ja schon ausführlich heute darüber gesprochen, dass es natürlich Optimierungsbedarf gibt, dass wir auch die Leute in die Arbeit bringen müssen, dass da gesetzliche Änderungen dringend notwendig sind. Aber grundsätzlich brauchen wir Leute, auch bei uns in unseren Betrieben. Wir rationalisieren keine Arbeitsplätze weg, sondern im Gegenteil, wir brauchen immer mehr Arbeitsplätze, weil wir sind in der Gastronomie und das ist Handarbeit und das ist das Funkeln in den Augen und vor dem Gast stehen. Da wird nichts automatisiert und wir brauchen diese Menschen und ich glaube in Zusammenarbeit mit der Politik und auch mit dem Willen von den Gastronomen und mit dem Willen der Mitarbeiter kriegen wir schon was hin. Unsere Gesellschaft ist überaltert, wir brauchen junge Menschen und wir sollen dankbar sein für die, die kommen und wir müssen denen halt die Möglichkeiten auch bieten. Türen öffnen, politisch gesehen, aber auch von den Unternehmern her und man muss natürlich auch dafür sorgen, dass der Sozialstaat nicht überwiegt, sondern dass die Leute in die Arbeit gehen, das ist ganz klar.
Ich glaube, es gäbe doch eine Möglichkeit, das etwas zu entkomplizieren. Also ich denke, bei uns in der Brauerei waren früher ganz viele Mitarbeiter aus Jugoslawien. Die sind einfach gekommen, die haben hier gearbeitet, die haben hier sehr viel Geld verdient, haben das alles nach Hause geschickt, haben zu Hause ihre Kinder alle studieren lassen, haben tolle Anwesen aufgebaut und sind dann irgendwie dann nach Hause gegangen. Das war vollkommen unkompliziert. Da hat es weder einen Sprachtest noch sonst irgendwas gegeben. Und ich weiß nicht, warum heute alles so wahnsinnig kompliziert ist. Also wir machen es uns schon schwer, finde ich, weil wir halt jede einzelne Eventualität, die passieren könnte, immer mit einpreisen müssen. Ja? Weil wehe, es passiert irgendwas, dann heißt es sofort, ja, wir haben da nicht aufgepasst, gibt es da gar keine Regel dafür und so weiter. Das ist echt unser Hauptproblem.
Erdrosseln wir uns mit Regeln, Herr Brossard?
Ja. Das tun wir. Ich gebe der Freihandelskammer vollkommen recht. Also da haben wir uns selbst eingekesselt. Und worauf ich dann schon auch nochmal hinweisen wollte, die Notwendigkeit, Arbeitskräfte zu haben, ist ja nahezu in voller Breite vorhanden. Und wenn jemand kriegt, der schaffen will, dann ist der vom Bau bis in kleine und mittlere Industriebetriebe mehr als gewünscht. Wir sind selbstverliebt, glauben eine kleine Burg um uns herum zu machen. Und das glaube ich nicht, dass wir uns das ökonomisch länger leisten können. Aber der Frust bei den Unternehmen ist, wenn du dich 10-mal um jemanden bemüht hast, gekümmert hast und es funktioniert nicht, dann macht man es nicht mehr so arg.
Aber in der Summe kriegen wir das ja durchaus eben gerade auch in Bayern erfolgreich hin, denn nicht von ungefähr sind meine beiden Lieblingsstatistiken. Wir sind unter 16 Bundesländern das Land mit der niedrigsten Kriminalitätsrate und wir sind gleichzeitig unter den 16 Bundesländern das Land mit der niedrigsten Arbeitslosenquote. Das zeigt, dass das eine das andere nicht ausschließt oder behindert, sondern dass man nur konsequent handeln muss, dann kann man auch beides hinkriegen. Und das wissen übrigens nach meiner Wahrnehmung auch sehr viele ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sehr zu schätzen, dass sie eben auch in Bayern sicherer leben können als anderswo. Und deshalb schafft es beides, darum sehe ich da auch als Innen- und Integrationsminister keinen Widerspruch, sondern man muss es eben konsequent tun. Und letztendlich ist meine Wahrnehmung, die Mehrheit der Bevölkerung bei uns will nichts anderes.
Und unsere ganzen sozialen Systeme sind ja darauf aufgebaut. Also wenn wir zu viele Leute haben, die nicht einbezahlen, dann haut es halt nicht hin. Und das merkt man ja gerade. Ja. Also wir brauchen einfach Menschen, die in das ganze Gefüge mit einbezahlen, sich mit beteiligen und dann funktioniert es auch. Aber wenn wir Millionen Menschen haben, die sich da rausnehmen, dann geht es nicht mehr.
Die Frage ist dann, warum sie sich rausnehmen, ob es Hinderungsgründe gibt, weil die Sozialleistungen hoch sind oder welche Hindernisse da sind. Ali ist auf jeden Fall überzeugt, dass es nur mit Arbeit geht, sich zu integrieren und hat auch Folgendes erzählt.
Das ist ganz wichtig, weil wenn du arbeitest, dann hat da keiner etwas zum Sagen. Weil du hast viele Leute, die sagen, hey, die arbeiten nicht, der kommt dafür sein Land daher, der macht eine Garde, der macht den Scheiß und der nimmt dir unser Geld. Lieber arbeite und höre die Schmerz gar nicht. Weil der Schmerz tut mir selber weh. Wenn jemand zu mir sagt, ich arbeite so lange, du sitzt daheim und du lebst mit mir, gell. Du kriegst Heizung, du kriegst Strom, du kriegst Miete, du kriegst 450 Euro pro Monat. Warum soll man das machen? Lieber ist sie von meinem Geld, von meiner Arbeit, weil das schmeckt anders einfach. Das schmeckt anders, wie wenn du das Geld ausgegeben hättest.
Heißt das so als Tipp auch an die Politik, eigentlich wäre es geschickter, wenn man sofort arbeiten dürfte, vielleicht sogar müsste?
Ja, das ist auf jeden Fall. Da haben halt zum Beispiel so sehen viele bei uns in Bayern da haben so viele Leute in der Asylheim drin. Das ist der größte Fehler, was es überhaupt gibt. In Griechenland unten hat das nicht gegeben, weil die haben uns von dem Datum, was sie gekommen haben, bis zu dem Datum, haben sie arbeiten müssen. Sonst haben sie gar Geld nicht gekriegt. Und das habe ich richtig gefunden. Weil sonst hat da keiner gearbeitet. Schauen wir in Deutschland da drin, in Bayern zum Beispiel. Keine Arbeit. Da haben viele Leute, die nicht arbeiten. Da ist nicht gerade die Leute schuld, sondern die Stadt ist auch schuld. Weil zum Beispiel, wir haben zwei Leute da in der Asylheim drin, die haben uns eine Ausbildung fertig gemacht. Und dann auch hat der Jobcenter zu ihr gesagt, ich darf nicht bei der Arbeit. Zu mir ist das auch genauer so gewesen. Bei mir, ich war in der Schule, in der Sprachschule, in der Sprachkurs. Dann bin ich zum Jobcenter aufgegangen, habe ich gesagt, nach dem halben Jahr quasi. Habe ich zum Jobcenter gesagt, ich fange jetzt eine Ausbildung an. Ich habe jetzt einen Ausbildungsvertrag schon geschrieben und habe schon eine Firma geschickt. Dann hat sie mir gesagt, nein, du darfst gar nicht arbeiten. Hat sie mir diese Frau gesagt. Habe ich gesagt, warum nicht? Bei einem, die 16 Jahre alt sind, schon, dürfen schon arbeiten. Warum soll ich die jetzt nicht arbeiten? Ich bin jetzt schon 17, ich bin schon 18. Dann hat sie mir gesagt, nein, weil du hast noch einen Sprachkurs. Habe ich gesagt, kann ich mit dir nicht schmerzen? Ich schmerze genau mit dir, wie wenn dein Bub mit dir schmerzen würde. Oder ich in einem anderen Deutschen. Also da habe ich gesagt, kannst du das machen, was bei uns, kannst du die Polizei da rufen, ich arbeite. Wenn die Firma sagt, ja, ich darf arbeiten anfangen, ich fange sofort an.
Herr Minister, muss man da wieder mehr freigeben, dass man sagt, wenn einer arbeiten will und der andere braucht jemanden, der arbeitet, ja, dann soll er es halt machen.
Also wir haben über viele Jahre jetzt natürlich immer gesagt, wir wollen da nicht noch einen zusätzlichen falschen Anreiz setzen, dass man über das Asylverfahren leichter sozusagen in den deutschen Arbeitsmarkt kommt, als wenn einer ordentlich auf der deutschen Botschaft in XY ein Arbeitsvisum beantragt. Und das ist ja auch eine Fehlentwicklung so. Wenn einer da auf die deutsche Botschaft geht, wenn er überhaupt eine Chance hat für das Arbeitsvisum und dann wird gesagt, ja, stellen Sie sich erst einmal an, Sie kriegen in einem halben Jahr kriegen Sie einen Termin hier. Das ist doch völlig, völlig absurd, was wir da haben. Es gibt die Möglichkeit, entweder kriegen die überall deutlich mehr Personal, dann auch qualifizierte Leute zu uns bekommen können, oder die Bundesregierung richtet irgendwo in Deutschland ein eigenes Amt ein, das für die Bearbeitung der entsprechenden Anträge zuständig ist. Da müssen die nicht in der deutschen Botschaft in XY sitzen, sondern es ist ja heute per E-Mail alles möglich. Da geht einer hin, stellt seinen Antrag, dann wird der nach Deutschland geschickt, wird von der Behörde hier bearbeitet und dann kann das wesentlich fixer gehen.
Ich denke, dass wir auch Mitarbeiter brauchen, die nicht hochqualifiziert sind.
Ja, natürlich.
Die wenigsten Deutschen wollen ja noch Maurer oder sowas werden und darum brauchen wir eben auch solche, die sowas können.
Natürlich ist es dysfunktional, wenn man sieht, der eine beantragt an der Botschaft, wartet ein Dreivierteljahr, der zweite kommt über einen Asylweg, aber der über einen Asylweg kommt, die meisten können ja auch nicht abgeschoben werden, wenn wir denen Arbeit anbieten könnten oder es ihnen ermöglichen könnten, selber Geld zu verdienen, würden Sie das besser finden?
So schnell wie möglich in Arbeit. Aber nochmal, wenn da sinnlos Zuströme sind, dann kann das unserer Gesellschaft auch nicht ganz gut tun. Und deswegen dieses Thema, dass man gemeinnützige Arbeit auch da einfügt, dann ergibt sich ein ganz anderer Spirit. Der Staat muss aber schon auch ein bisschen dafür sorgen, dass es möglichst schnell eine Aussage geben kann, wenn jemand eine Arbeit kriegt, dass er dann auch bleiben kann.
Das, denke ich, können wir problemlos organisieren. Aber wir haben aktuell allein in Bayern 40.000 Flüchtlinge. Egal ob aus Syrien oder aus der Ukraine, 40.000 Flüchtlinge, die arbeiten dürfen, aber keinen Arbeitsplatz haben. Aus welchen Gründen auch immer. Gerade wenn Sie sagen, ich will ja gar keinen Hochqualifizierten, ich brauche auch jemanden, der in der Küche hilft. Es kann doch nicht sein, dass von diesen 40.000 keiner in der Lage ist, entsprechend dann auch eine einfache Arbeit wahrzunehmen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, da werden die sozialpolitisch falschen Anreize gesetzt. Da sind halt einige jedenfalls, muss ich mutmaßen, unter den 40.000, die sind sehr zufrieden mit dem, was sie an Sozialleistungen bekommen. Und deshalb ist das schon auch der zentrale Punkt. Aber ich stimme soweit Herrn Brossard völlig zu. Dann müssen wir verlässliche Regeln haben, dass wenn jemand sich gut integriert, wenn einer dann den Arbeitsplatz hat und so weiter, dass er dann auch die Zusage hat, dass er dann auch entsprechend bleiben darf, solange er sich nicht strafbar macht und ordentlich arbeitet. Das muss auch die klare Ansage dieses Staates sein.
Also Anreiz, durch Arbeit mehr zu haben, mehr zu verdienen, abgesehen davon, dass Arbeit natürlich auch zufrieden macht, einen sowieso schon, wie wir auch gehört haben, in die Gesellschaft integriert. Inwieweit spielt der geplante Mindestlohn, der erhöht werden soll auf 15 Euro, da eine positive oder negative Rolle? Wie sehen Sie das, Frau Enzelkammer?
Na, der Mindestlohn ist von Haus aus für uns schwierig, ja, weil sich das ganze Lohngefüge nach oben schiebt, und zwar beträchtlich. Die anderen Mitarbeiter sagen, da kommt jetzt einer, der spricht kaum Deutsch, hat nicht wirklich was gelernt, und wir geben ihm die Chance, und dann kriegt er so viel wie einer, der schon eine fertige Ausbildung hat. Das kann nicht sein.
Aber wenn er weniger kriegt, dann lohnt sich das Arbeiten wieder nicht.
Ja, weil es kann eben nicht sein, dass der Sozialleistungen bekommt, obwohl er arbeiten könnte. Das ist der Punkt, wo wir das ändern müssen. Sozialleistungen sind für die da, die krank sind, die behindert sind. Dafür ist unser Sozialstaat da. Da stehe ich auch als christlich-sozialer voll dahinter. Es wird auch keiner in unserem freiheitlichen Staat zum Arbeiten gezwungen. Aber es kann nicht sein, dass jemand, der nur keine Lust hat zu arbeiten, auf Kosten der anderen Steuerzahler oder Beitragszahler lebt. Darauf kann eben einer keinen Anspruch haben. Und das müssen wir in der Tat wieder korrigieren.
Aber in der Breite, das muss man schon sagen, wenn der Mindestlohn so kommt, wie er in etwa kommen sollte, dann bedeutet dies, dass wir im Bereich des Handwerks zu erheblichen Problemen kommen werden, dass das bezahlbar bleibt. Wir haben es in der ganzen Breite der Landwirtschaft, Erntehelfer, Ähnliches. Und ich sehe bei unserem Handel dann durchaus auch automatisiert Tendenzen oder andere Öffnungsseite. Und dann macht man auch dann wieder eigentlich die Arbeitstür für diejenigen, die ja bei uns sind, die wir ja unterbringen müssen eigentlich. Mache ich da ein Stück die Arbeitstür zu? Das ist im Kopf widersinnig.
Viel gescheiter wäre es, man würde dafür sorgen, dass die Leute mehr Netto vom Brutto haben. Bevor man die Kosten immer höher und höher und höher treibt, müsste es doch in unserem Interesse sein, die Kosten eher gering zu halten. Aber die Menschen sollten natürlich so viel haben, dass sie davon leben können. Ja? Und wenn ich mir sehe, was unsere Brutto-Brutto-Lohnsumme ausmacht und was netto den Menschen bleibt, dann ist das von Haus aus einfach katastrophal. Und ich finde, das gehört unbedingt thematisiert, weil da könnte man viel richten, ja? Sehr viel. Einen Punkt hätte ich noch, das ist das Wohnen. Sie haben es vorhin schon gesagt, Herr Heinrichi. Wenn wir ein bisschen Anreize schaffen würden, dass Unternehmer einfach Mitarbeiterwohnraum bauen würden. Wir haben das gerade versucht, das ist wahnsinnig teuer und es gibt eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, entweder das schneller abzuschreiben oder irgendwas so zu tun, dass wir halt auch gute Unterkünfte haben für die Mitarbeiter. Meistens ist ja so, dass gerade im Großraum München frisst ja die Miete unheimlich viel Gehalt weg. Ja? Wenn ich also in die Lage bin, wie Sie sagen, meinen Mitarbeiter einen bezahlbaren Wohnraum zu geben, dann würde das auch helfen.
Erinnern Sie, wie machen Sie das mit Ihren Mitarbeitern?
Wir subventionieren das sehr stark. Auf der anderen Seite haben wir dann aber treue Mitarbeiter, die froh sind, dass sie bei uns bleiben können. Die Miete liegt bei uns meist unter 20% vom Lohn. Das ist also weit unter dem Landesdurchschnitt auch. Und wie gesagt, das ist natürlich teuer. Aber wenn man es
umlegt, ich will das jetzt nicht verniedlichen, aber wenn ich gute Mitarbeiter, die Funkeln in den Augen haben, im Service habe und die bleiben mir auch und die verdienen dann natürlich im Laufe der Jahre auch wesentlich mehr als der Mindestlohn oder als ein möglicher zukünftiger Mindestlohn, dann rentiert sich das, weil jeder Mitarbeiter, der kommt, braucht wochenlang, bis er eingearbeitet ist. Jeder Mitarbeiter, der geht, kostet mehrere tausend Euro, bis wieder ein neuer eingearbeitet ist. Vielleicht ist er dann die letzten 4 Wochen auch nicht mehr top motiviert. Also Kontinuität und eine geringe Fluktuation ist the name of the game. Und schauen Sie, ich bin nur in touristischen Gegenden, in Tegernsee, in Bad Tölz, in Irschenberg, in Rosenheim oder wo auch immer. Da geht's gar nicht anders. Die Leute, die können ja nicht aus dem Ausland hierher kommen. Die haben ja gar keine Möglichkeit, eine Wohnung anzumieten. Sie haben keinen Einkommensnachweis. Sie haben nicht die Möglichkeit, eine Kaution zu hinterlegen. Du kriegst ja gar keine Wohnung. Es bleibt uns gar nichts anderes über. Und natürlich wäre es schön, wenn wir eine Unterstützung, staatliche Unterstützung hätten, dass man zum Beispiel, wie die Frau Inselkammer richtigerweise gerade gesagt hat, schneller abschreiben könnten, wenn die Regeln für Häuser oder Wohnungen zu bauen runtergefahren werden, dass man einfach auch wieder zu machbaren Preisen Immobilien schaffen kann und ich hoffe, dass da Bewegung reinkommt. Betriebswohnungen gibt es schon seit Jahrhunderten und ohne die kann man eigentlich zumindest in der heutigen Zeit oder in so einem Raum wie München eigentlich gar nicht mehr existieren. Und die, die das nicht machen, die sperren zu. Die arbeiten dann von Donnerstag bis Sonntag und auch nicht mittags, aber das ist ja nicht sinnvoll sowas, sondern die wunderbare Gastronomie, die wir haben, die geht uns ja verloren und das darf nicht sein.
Wenn Unternehmen, jetzt wie bei Ihnen, wenn Sie irgendwo was anmieten, dann ist das eine Geschichte. Das zweite ist, wenn man eigene Betriebswohnungen baut, kriegt man die Leute, die da drin sind, nie mehr raus. Wenn also jemand gekündigt wird, aus welchem Grund auch immer, kannst du ihn nicht aus der Betriebswohnung werfen. Wenn der Rentner ist, kannst du ihn auch nicht aus der Betriebswohnung hinauswerfen. Das hat den Grund auch darin, dass der Gesetzgeber die Anforderungen an Betriebswohnungen in ihrer Art nach oben gezont hat, wo es mir als Jurist den Senkel raushaut. Wenn das nicht geändert wird, werden zumindest unsere Industriebetriebe nicht machen.
Eine Sache noch zuvorher, die Menschen aus Nicht-EU-Staaten hierher zu bringen, die zum Beispiel auch eine Lehre machen, ist der beste Weg, Fachkräfte für morgen auszubilden. Wir haben hervorragende Berufsschulen, wir haben eine hervorragende IHK, die auch sehr kooperativ mit uns umgeht. Und ich glaube, da sollte man mehr tun. Und der Herr Minister hat ja gesagt, das größte Hindernis sind die Botschaften draußen, die wirklich zum Teil überhaupt nicht erreichbar sind und für uns auch nicht erreichbar sind. Es geht also nur vom Mitarbeiter über die Botschaften. Und wenn man da eine neue Lösung finden würde, dann wäre ein großer Weg für die Fachkräfte von morgen geschaffen und das sind ja auch Leute, die dann eine ordentliche Ausbildung bekommen. Die sprachliche Barriere ist nicht so groß, das bringt man schon hin. Also wenn man da willige Leute hat und die Leute, die hierher kommen, um zum Beispiel eine Ausbildung zu machen, die geben Gas, die wollen das, die wollen Karriere machen, die wollen hier bleiben. Nach 3 Jahren haben sie meistens dann die Möglichkeit, für immer in Deutschland zu bleiben. Und diese Chance sollte man noch viel mehr nutzen und ausbauen. Die Basis steht hier. Wir haben eine perfekte Infrastruktur für Ausbildung.
Sieht alles top aus, theoretisch. Wir müssen es nur noch umsetzen und müssen vielleicht auch, nicht nur bei den Botschaften, gibt es, Frau Inselkammer, auch im Land, bei Landratsämtern, in Kreisverwaltungsreferaten, am Ausländeramt, noch irgendwelche Hürden auszuräumen, wo Sie sagen, das muss anders werden.
Ja, wir merken halt, dass es da ganz stark menschelt. Ja? Also ja. Es gibt welche, da funktioniert
sehr
super.
Sehr unterschiedlich, ja.
Und eigentlich haben sie alle die gleiche rechtliche Basis. Und es gibt da Mitarbeiter, die sind da kooperativ und wollen. Und manche, die wollen halt einfach nicht so gern. Und dann sind sie denen aber relativ ausgeliefert, ehrlich gesagt. Ja.
Also an den Landratsämtern sind zum Teil kommunale und zum Teil staatliche Beamte. In den Kommunen, in den Städten sind es alle kommunale Mitarbeiter, denen gegenüber ich nicht unmittelbar weisungsbefugt bin, sondern der Oberbürgermeister entsprechend dafür zu sorgen hat. Aber es kommt schon auch darauf an, nochmal, wir müssen zum Teil die Regeln vereinfachen, sodass sie für alle Beteiligten leichter zu verstehen und zu praktizieren sind. Das ist der eine Punkt. Unnötigen Verwaltungskram in der Tat auch reduzieren. Wir müssen dringend schauen, dass das alles digitalisiert wird, sodass das also wesentlich schneller geht und nicht immer Papier hin und her geschickt werden muss. Das sind Dinge, wo wir in der Tat unsere Verwaltung noch deutlich verbessern und beschleunigen können.
Vielen Dank für die offenen Worte und für die vielen Impulse. Zum Abschluss dieses Podcasts noch eine Frage an Ali Al-Wambi. Wie kann Minister Herrmann noch mehr unterstützen, dass die Integration bei mehr Menschen so klappt wie bei Ihnen?
Ja, das kann auch keiner machen. Das kann auch kein Präsident nicht machen, das kann auch jeder selbst machen. Ich sage, ich will, das gefällt mir, das möchte ich machen und macht er, dann hat er es geschafft. Und wenn du sagst, hey, ich bin von meinem Land gekommen, weil in meinem Land habe ich keine Chance nicht gekriegt und da darf ich eine Chance kriegen, dann mache ich meine Arbeit. Weil später, wenn du da Kinder hast, sagst, hey, Papa, danke schön, du hast uns viel geholfen in unserem Leben. Da haben uns auch deine Kinder von dir Respekt.
Das war Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann, heute zum Thema Integration durch Arbeit. Mit Ali Al-Wambi, aus Syrien geflohen und nach gut 6 Jahren in Deutschland ein bestens integrierter Niederbayer. Mit Michael Heinrizi, größter McDonald's-Franchise-Nehmer in Europa. Mit Angela Inselkammer, Präsidentin DEHOGA Bayern. Und Bertram Brossert, dem Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram und X unter bei-sdmi oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Ihnen eine schöne Zeit.